Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat, dem Kulturpodcast mit dem einzigartigen, wunderschönen,
ja,
sehr gesunden, starken, großen, all talented, one and only, Ole Specht.
Herzlich willkommen. Das fand ich toll. Mir gegenüber sitzt Superstar.
Du musst es jetzt nicht auch machen.
Nee, ich mach's. Es gehört gerade zu meinem Auftakt. Denn Superstar Simone Buchholz, ich habe es jetzt nämlich mal geschafft, Simone live auf der Bühne zu sehen. Ich habe Simone bei einer kleinen Mikrolesung besucht und war völlig fasziniert davon, von dem Vibe, den du dann so hattest auf der Bühne. Und ich fand es wirklich richtig toll, dich auf der Bühne zu sehen. Ja, ernsthaft.
Und vor allem, das von dir, wow.
Ich fand es wirklich richtig, richtig toll. Und danach habe ich auch viel darüber nachgedacht. Und darüber möchte ich ganz kurz am Anfang hier mit dir drüber sprechen. Mhm. Über den Personenkult von SchriftstellerInnen.
Den es um mich hoffentlich nicht gibt.
Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es den um dich auch gibt. Oh mein Gott, ich konnte das nämlich auch beobachten bei der Veranstaltung, dass man dich nach deiner Lesung schon mit anderen Augen betrachtet hat. Und darüber wollte ich mit dir ganz kurz am Anfang sprechen, bevor wir dann in unser richtiges Thema gehen, und zwar Reisegeschichten. Heute geht es um das Reisen, um Orte, die einen inspirieren.
Heute wird ganz schön.
Und es wird ganz schön heute, aber ich wollte mit dir unbedingt nochmal darüber sprechen, weil mir war das vorher gar nicht so bewusst.
Mir ist das auch nicht so bewusst, geil.
Doch, mir war das vorher nicht so bewusst, dass das dass das bei euch auch so ist. Aber natürlich ist das auch so, denn ihr steht auf einer Bühne und ihr präsentiert Dinge, die ihr selber erschaffen habt, und ihr habt ein Publikum, welches euch zuhört, und wenn ihr dann von der Bühne wieder runtergeht, bist du nicht mehr die Person, die du warst, bevor du auf die Bühne raufgegangen bist.
Ah, interessant, ja.
Und du kennst sicher dieses, natürlich kennst du das, aber das Phänomen, dass wenn du irgendwo gelesen hast, haben danach Leute Lust, sich mit dir zu unterhalten. Die möchten in deiner Nähe sein und möchten so ein bisschen was von diesem.
Das ist so lustig, weil das stimmt natürlich, aber ich habe das nie verstanden.
Ja.
Was die Leute dann noch von mir wollen.
Ja. Und das
ich bin so ein Lämmchen, glaube ich, was das angeht.
Offensichtlich. Ich fand es nämlich.
Ich bin wie so ein Labrador, weißt du?
Oh, so, hallo, liegt wahrscheinlich an mir, weil ich so süß bin. Nein.
Ja, ich wedel so mit dem Schwanz und dann gehe ich wieder von der Bühne. Und da hat es total Spaß gemacht.
Es war auf jeden Fall für mich total toll, das mal zu sehen, weil ich mir darüber vorher noch nicht so Gedanken gemacht habe. Ich habe aber gesehen, dass es bei euch ganz genauso ist wie bei mir. Nämlich dieses Phänomen, dass ich als eine andere Person von der Bühne wieder runtergehe. Und darüber wollte ich mit dir ganz kurz sprechen.
Das ist so lustig, weil ich habe immer nur das Gefühl, fertig gearbeitet, jetzt ein Bier.
Ja.
So. Aber
du kennst ja, du kennst wahrscheinlich das Gefühl, und der Abend ist natürlich auch für dich, nachdem du gelesen hast, viel einfacher. Das kenne ich nämlich, wenn ich auf einer Party bin oder wenn wir ein Konzert spielen und danach ist noch eine Party, dann ist es für mich wahnsinnig einfach, weil viele Leute haben Lust, sich mit mir zu unterhalten, und ich muss gar nicht so viel sozial arbeiten, in Anführungszeichen, denn die Leute kommen zu mir.
Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich Leuten nicht gerecht werde danach tatsächlich, weil ich dann so zerschossen bin im Kopf. Also ich merke es schon wir müssen ja danach, das müsste ja irgendwie auch machen, so, aber ich muss mir so Bücher signieren dann.
Ja.
Und ich mache das total gern, aber ich merke, dass ich so zerschossen bin nach einer Lesung, dass ich mich super konzentrieren muss, damit ich die Namen noch richtig schreibe und meinen eigenen Namen nicht falsch schreibe und so. Also ich finde es super schwierig, danach noch präsent zu sein. Ich möchte mich dann am liebsten irgendwie nur so, keine Ahnung, irgendwo in ein Restaurant setzen oder so, und habe dann immer das Gefühl, wenn Leute zu mir kommen, was ich wirklich schön finde, ich freue mich dann, aber ich habe immer das Gefühl, scheiße, ich kann denen gerade gar nicht gerecht werden, weil ich nicht das Beste selbst bin.
Das verstehe ich, aber das ist auch nochmal was anderes, glaube ich. Also, weil das würde ich gleichsetzen mit dem, ich gehe nach einer Show nochmal an einen Merchstand und treffe da Leute, treffe da Fans, aber vor allem Fans. Also Leute, die sich ein Ticket gekauft haben für die Veranstaltung, ne? Und die dich sehen wollten, die hätten dich aber ehrlich gesagt auch schon bevor du wahrscheinlich auf eine Bühne gegangen bist, hätten die dich toll gefunden, weil sie dich vorher schon kannten und weil sie schon Sachen in dich reinprojizieren. Ich rede eher von, und ich habe dich ja auch bei so einem, so einer Art von Festival gesehen, also bei einer Veranstaltung, wo Leute hingegangen sind, die dich vielleicht nicht kannten, die dich vorher halt anders gesehen haben. Und dieses Phänomen meine ich eher.
Ja. Ja, doch, das kenne ich aber tatsächlich von, ich werde mir
und das sind ja auch nicht die Leute, die dann zu dir kommen und so aufgedreht sind und nochmal Simone Buchholz auf ihrem Ausschnitt unterschrieben haben
Was
wollen.
Ich bei jedem echt gern mache.
Ja.
Total. Ich habe da, ich kenne es eher auch von, ja, von Kolleginnen, wenn ich die auf der Bühne sehe, dass ich die dann total toll finde. Also ich mag die eh. So, und wenn ich die dann mal wieder auf einer Bühne sehe und die lange nicht gesehen habe, denke ich danach, boah, ist die schlau, boah, hat die tolle Gedanken, boah, wie schön die ist, wie gut die aussieht, was hat die denn für tolle Schuhe an und ich wäre echt gern wie die.
Ja, aber das ist, so, ja, verstehe ich total.
Und manchmal sind sie Freunde von mir.
Ja, aber das ist die Bühne, die das macht. Das ist das, das Licht, ist interessant. Das ist die Aufmerksamkeit, das ist die, du redest und alle hören dir zu.
Ja.
Alleine das ist schon total faszinierend. Und dann bist du auch noch ausgeleuchtet. Ne? Du stehst irgendwie höher über allen anderen.
Das ist so lustig, weil ich würde mich da selbst gar nie einsortieren. Ich habe immer das Gefühl, okay, die Leute haben jetzt Geld bezahlt. Deshalb bin ich denen echt was schuldig.
Ja, klar.
Das heißt, ich muss hier vorne,
das ist ja auch deine Perspektive,
fucking liefern.
Das kenne ich auch
so
total.
Und ich muss da auch richtig konzentriert sein und anwesend sein und nicht nur so tun, als wäre ich hier so, sondern ich muss es auch lieben. Und ich muss es wirklich, ich muss das fühlen. Und danach habe ich dann immer so das Gefühl, ach, super, ist nichts schief gegangen, das war unfallfrei. Jetzt bin ich auch gar nicht, und ich gehe, lustig, ich gehe als Schriftstellerin auf die Bühne rauf mit so einem Call of Duty und gehe als Simone runter.
Ja,
tatsächlich. Verstehe. Geh als Simone runter und denke, boah, kann ich jetzt ein Bier? Ich muss mal schnell auch pinkeln jetzt so.
Das verstehe ich. Das ist bei mir sehr ähnlich. Mhm. Also ich bin vorher natürlich auch nervös, weil ich das bestmöglichst machen möchte. Und ich bin aber auf der Bühne natürlich nicht Ole. So.
Mhm.
Also ich bin schon nah dran an mir, aber ich bin natürlich nicht ich. Das könnte ich ja auch nicht jeden Abend so sein.
Ja, und man geht als, also ich gehe wirklich als ich selbst wieder runter. Ja, das finde ich ja super.
Das verstehe ich.
Und ist aber lustig, wenn die Außenwirkung eine andere ist.
Ja.
Ist ja vollkommen weird.
Ja, genau. Und ich glaube, das erklärt aber auch so ein bisschen diesen Personenkult. Darauf wollte ich nämlich eigentlich so dieses, man sieht dich auf einer Bühne und du machst da irgendwas Beeindruckendes und gehst dann wieder runter.
Was ich ja gar nicht mache. Ich lese ja nur Sachen vor.
Naja, aber du liest, naja, also du liest ja die Sachen vor, die ich vorher geschrieben hast.
Ja, das ist schon interessant. Also es gibt, aber ich finde, es gibt so komische Personenkulte um SchriftstellerInnen, die ich immer.
Natürlich ist das ist alles
so die Superintellektuellen und so. Wobei, naja, sind wir ja irgendwie auch. Was ich interessant fand daran war, tatsächlich an dem Thema interessant fand, Pandemie, alles dicht machen, erinnerst du dich? Diese Schauspieler und Schauspielerinnen, genau, um die ja ein großer Personenkult gemacht wird. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, guck mal, wie lost die ohne DrehbuchautorInnen sind. Ja. So, und die haben den Personenkult. Und die Leute, die Drehbücher schreiben, die kennt keine Sau.
Ja, verstehe ich.
Die sind aber total verloren. Die wissen wirklich nicht, wo sie hin sollen dann. Also nicht nur moralisch, sondern auch.
Ich habe ein bisschen negativ Gänsehaut. Ja, ich habe das ganze Ding so, schon wieder vergessen. Ja, aber ja, klar.
Also nicht nur moralisch, sondern das war überhaupt kein Kompass. Null.
Naja.
Nicht geil. Man muss denen echt sagen, was sie spielen sollen.
Ja.
Interessant, ne?
Das ist wirklich interessant.
Ja, komm, lass losfahren.
Ja, wollte ich dir nur noch mal kurz sagen, ja, dass das für mich so sehr augenöffnend war.
Aber ich bin auch, also mich kratzt das ja auch nicht. Das ist, glaube ich, das Ding. Also man könnte sagen, die ist eine Rampensau. Man könnte aber auch sagen, es ist ihr eigentlich einfach egal.
Mhm.
Und es ist mir tatsächlich, mir ist es egal, was singe auch vor 1000 Leuten.
Ja.
A cappella, obwohl ich es nicht kann. Irgendwie so komisch schmerzfrei. Da, wo andere Mauern aufstellen, habe ich so ein Flatterband gespannt.
Ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Aber ich glaube, irgendwo muss man das auch haben, weil du stellst dich ja, ich habe mich auch in meinem ganzen Leben auf keine Bühne bisher gestellt, mit der festen Überzeugung, dass alles, was ich jetzt mache, hundertprozentig geprobt
genau.
ist. Und das ist wird schon auf irgendwie. Jeden Fall gut. Genau, das ist eher so dieses, oh, das wird schon.
Ja, schauen ja? wir mal.
Mal gucken.
Ne? Genau. Hello.
Genau, hi. Und da muss man aber, finde ich, und tut mir leid, wir fangen gleich wirklich mit den Reisegeschichten an.
Ja, was ist
aber ich finde, da muss man total aufpassen, weil ich habe schon KollegInnen von mir gesehen auf Bühnen, die nämlich genau so eine Bühne betreten.
Okay, zu locker im Schritt.
Das ist absolut desillusionierend. Also nein, du willst niemanden sehen, der auf eine Bühne geht und sagt, Hallöchen, schauen wir mal, wie es wird.
Es muss schon, ich finde, so. der Call of Duty ist genau. echt,
jetzt wird's
ihr habt
richtig
bezahlt
gut
und ihr kriegt jetzt dafür.
Genau. Und ich glaube auch, das ist, um den Bogen zu Ende zu spannen, das ist das, wieso du dann auch strahlst auf der Bühne und wieso du anders angeguckt wirst, wenn du dann wieder runtergehst.
Weil ich so ein wahnsinns Arbeitsethos hab.
Nein, weil du einfach strahlst.
Danke.
Wer auch strahlt.
Wer auch strahlt.
Die Sonne.
Ist die Sonne, genau. Die Sonne auf dem Deich.
Die uns oft an exotischen Orten trifft.
Ja.
Du hast dieses Thema mal wieder vorgeschlagen, was ich ganz toll finde, denn du und exotische Orte.
Das ist so scheiß unexotisch am Anfang.
Das macht was mit dir, hast du mir gesagt.
Ja. Also exotische Orte macht total viel mit mir, weil ich mich dann selbst immer so wahnsinnig exotisch fühle. Ich bin so ein, ich morphe mich, glaube ich, immer ganz gut in die Umgebung. Aber ich dieses Thema vor allem ausgesucht, weil ich das Gefühl habe, dass es also bei mir gibt es so viele Orte, die so entscheidend waren für meinen Weg zu dieser Arbeit hin, aber auch jetzt noch ganz wichtig sind oder auch so Sehnsuchtsorte sind, weil ich die einmal so erlebt habe in so einem richtig guten Moment, den ich dann aber auch immer mit meinem Erzählen verlinken kann und wollte einfach mal hören, wie das bei dir ist.
Ja, das finde ich ganz schön.
Du das auch hast. Du immer mit der Gitarre irgendwo rumgelaufen bist, wo ich dich dann jetzt einsortieren kann.
Ich habe das früher geglaubt, dass ich das brauche und dass das wichtig ist und habe mich auch so selber dann, hab mich selber in so Situationen gebracht, auch so richtig bewusst, habe mir zum Beispiel die Akustikgitarre eingepackt und bin mit dem Zug nach Sylt gefahren.
Ja, sowas.
Und habe mich dann auf den Deich gesetzt und habe mir natürlich das nicht leisten können, da zu übernachten und hab den ersten Zug genommen und so mit der Idee, ich setze mich da jetzt hin und dann sehe ich die Wellen den Tag und dann kommt irgendwas und irgendwas brodelt in mir und dann schreibe ich das auf und dann kommt der Song und dann fahre ich abends mit dem letzten Zug wieder zurück. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht.
Aber es ist zu straight gedacht wahrscheinlich.
Aber es hat einfach nie funktioniert. Mhm. Auch aus rein technischen, also sitzt mal den halben Tag, dann ist so viel Wind, dann tun die Finger auch irgendwann weh. Dann nervt das die anderen Leute, wenn du da irgendwie sitzt. Und also das ist auch nicht so romantisch. Und dann irgendwann hast du ja auch Hunger und Sylt ist auch teuer. Und dann musst du zu Edeka gehen und dir so ein Thunfisch-Sandwich kaufen.
Sylt.
Ja, weil Sylt für mich immer so ein Sehnsuchtsort war und ist. Und nicht, weil das so posch ist, so teuer ist, sondern weil ich die Idee von Sylt immer so irre fand.
Ja,
so
dieser Wind und diese Mondlandschaft und so ist schon
genau
ganz geil.
Genau, und dieses Sylt wird irgendwann untergehen und du kannst Sylt dabei zugucken.
Sylt ist schon mystisch
und
auf eine Art.
Sylt ist auch wahnsinnig besonders einfach von der Natur und auch von diesem, ich fahre mit dem Zug über den Deich und dann bin ich da und das
ich
hat sowas.
Nicht original Hamburgerin, habe ganz lange gebraucht, bis ich geschnallt habe, was dieser Fliegenschiss hinten auf den Autos ist.
Ja, okay,
das ist nämlich der Sylt-Aufkleber.
Ja, der Sylt-Aufkleber.
Ich dachte
ganz
immer,
wichtig.
Ich dachte mir so ein Möwenschiss immer. Ich dachte, wow, das machen die Möwen die alle gleich hier. Okay. Ja, interessant. Ja. Ja, aber es hat eine tolle Form, wirklich. Wie so ein geiler Möwenschiss.
Die Insel.
Ja.
Ja. Ja, vor allem hat sie, finde ich, wirklich also so eine Kraft. Halt so eine richtige Nordseeinsel und du bist da
in the
drauf
middle
und
of, und man kann auch noch mit dem Zug hinfahren.
Ja,
das
genau,
ist schon geil.
Genau, und dann stehst du wirklich in Westerland, da oben ist ja auch wahnsinnig schön und guckst einfach auf den Ozean. Es ist so stürmisch und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn mir dann der Wind so in den Kopf schießt, dann passiert irgendwas in mir.
Ich kann das schon nachvollziehen und ich kenne einen Kollegen, der wohnt in München. ist in den Bergen aufgewachsen und der fährt so oft, es geht zum Schreiben nach Sylt.
Ja.
Hat da so eine kleine Bude und dann haut er da, also das ist schon, du bist jetzt nicht der Einzige, den das, der das, das ist schon was offenbar. It is a thing.
Ja, das ist mein erster Schreibsehnsuchtsort gewesen. Kann ich schon sagen.
Ich habe tatsächlich, ich kann auch mit sowas Ähnlichem anfangen, aber da war ich noch sehr klein, da war ich nämlich ungefähr 7 oder 8. Ich konnte gerade lesen und war mit meinen Großeltern auf Fehmarn. Ostsee, aber Südwestspitze da.
Auch eine tolle
Insel. Flüggerstrand, ja. Richtig Hardcore-Wind. Und ich war da alleine mit Oma und Opa und wusste nicht so recht, was ich machen soll und habe mich dann da in die Dünen gelegt, ins Seegras mit so einem, ich hatte so einen blauen Frottee-Bademantel, das weiß ich noch, und hatte ganz weiße Haare und war ganz braun gebrannt. Also ich habe immer so auf meine Hände geschaut und dachte, wow, bin ich braun, weil das ist halt so eine knalle Sonne. Und wir waren da irgendwie so 4 Wochen wahrscheinlich oder so in so einem kleinen Bauwagen, den meine Großeltern da immer gemietet haben. Und da habe ich zum ersten Mal ein Buch gelesen, so für mich selbst, einen Roman, also ein Kinderbuch. Und fühlte mich irre inspiriert. Ja. Also nicht, dass ich
das
damals...
Das ist ja toll, dass du das noch erinnerst. Aber ja, wahrscheinlich wirklich, weil das so ein
Initial... Das war eine krasse Leseerfahrung. Krasse Leseerfahrung. Und nicht, dass ich damals irgendwie schreiben wollte, aber diese Geschichte, die mir da gezeigt worden ist, das fand ich geil. Und dieses Gefühl habe ich nie vergessen. Und das habe ich seitdem leider nie wieder gehabt, weil ich immer irgendwie zwischen den Türen lese und so. Also so dieses,
weißt du noch, was das war?
König Tunix von Mira Lobe.
Okay.
Die große Mira Lobe, die...
das kenne ich leider nicht.
Inzwischen tot ist, ganz toll, es ist eigentlich ein... Es war eine Art... Es haben mir meine Eltern geschenkt und es ist ein hart sozialistisches Buch. Also Mira Lobe war eine Kommunistin, Sozialistin, auf jeden Fall Antikapitalismus. Und es geht um König Tunix, einen dicken König, der immer alle für sich arbeiten lässt und total unglücklich ist am Ende. Und dann kommt seine Tochter, Prinzessin Pimpinella, und baut ihn um zu König Tufix. Also es ist wirklich jemand, der alles alleine macht. Okay. Also er wird so zum Arbeiter.
Und, du warst
und dann nimmt er ganz viel ab und wird ganz dünn. Okay. Und dann haben die Riesenspaß im Wald, König Tufix und seine Tochter Pimpinella. Und König Tufix oder Tunix am Anfang kommt auch aus so einer Dynastie von so einer Adelsdynastie halt. Ja, also das hat mich nicht nur politisch geprägt, sondern auch das Gefühl von, die Vorstellung von, was ein gutes Lesen ist und was eine gute Geschichte können muss. Das habe ich da, glaube ich, gemerkt. Und
wie romantisch.
Ja, total. Und es war wirklich, es war ein hartes Leseerlebnis. Mein allererstes Schreiberlebnis war in der Toskana, als ich damals 21 war und in einen 18 Jahre älteren Mann verliebt war, mit dem ich auch 3 Jahre zusammen war, der damals halt... der 17 Jahre alt, der war 38, sehr jung, für mich damals uralt natürlich.
Ja.
Und der hat mir so New York gezeigt, der hat mir die Toskana gezeigt und all so Sachen. Und der hatte auch Philosophie studiert, deshalb habe ich dann auch angefangen, Philosophie zu studieren. Und den wollte ich beeindrucken. Und habe mich an seine alte Schreibmaschine gesetzt, die er dabei hatte, weil er schreiben wollte. Und habe eine Kurzgeschichte geschrieben über die Köchin von Napoleon. Einfach so. Die war bestimmt nicht besonders gut, aber da sag ich
dann. Aber auch richtig historisch unterfüttert?
Nein, die einfach losgeschrieben. Okay. Wusste, wo war Napoleon noch in der Verbannung am Ende? St. Helena. Ah, so tropisches Gegammel. Okay. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Einfach drauf losgeschrieben. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob die gut war. Ich wollte eigentlich nur diesen Mann beeindrucken, indem ich da in so einem dünnen Kleidchen an seiner Schreibmaschine in der Hitze sitze und so schreiben, simuliere.
Das war auch ein gutes Bild, ja.
Ja,
und immer also die Haare zurückgeworfen.
Ich fand mich total sexy. Es war wie in so einem Max Frisch Roman.
Ja, okay.
Genau. Und das war so das erste Schreiberlebnis in einem kleinen Dorf zwischen Siena und, wie ist das, San Gimignano.
Und kam das gut an? Oder hat dein damaliger Freund, fand der das eher ätzend, dass du so die Schreibmaschine blockiert hast?
Ich glaube, dem war das relativ wurscht.
Okay.
Er hatte eine sehr junge Freundin.
Okay. Okay, ja. Verstehe ich.
Vielleicht auch andere Dinge.
Ja, verstehe ich.
Irgendwie. Mhm. Und dann gab es tatsächlich meine erste journalistische Erfahrung im damaligen Büro der Grünen in Aschaffenburg. Ah, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Da haben uns nämlich die Grünen ihr Büro zur Verfügung gestellt, weil man damals noch keine Laptops oder sowas hatte. Und wir haben ein Stadtmagazin gemacht. Man brauchte feste Computer mit so Programmen drauf, was wir alle nicht hatten. Und wir durften dann immer abends, so 5, 6 Leute, durfte man rauchend und trinkend im Büro der Grünen in Aschaffenburg ein Stadtmagazin machen. Und da haben wir natürlich auch alles direkt da reingeschrieben. Das ganze Magazin, weil niemand hatte zu Hause einen Computer.
Ja, klar.
Wenn wir reden von den frühen 90ern, 1992 oder so. Komplett irre. Und das sind so, das ist auch ein Ort, den ich nie vergessen werde, weil ich da meine allerersten journalistischen Texte so live in das Blatt reingeschrieben habe, quasi.
Das glaube ich, dass das ein spannendes Setting ist. Das kann ich mir auch gerade gar nicht mehr so richtig vorstellen.
Ja.
Also, dass man wirklich irgendwo.
Eine improvisierte Redaktion.
Ja, genau. Die sich dann immer abends, das ist auch wieder total romantisch, finde ich, wenn dann so.
Es war auch toll. Wir waren doch so jung. Ich meine, wir waren nicht mal 20 und haben gesagt, wir machen so ein Stadtmagazin. Und dann haben uns, glaube ich, die Grünen haben uns dieses Programm bezahlt, das man dafür braucht, irgend so ein Layout-Programm. Ich weiß gar nicht, wie die ganze Technik ging. Ich weiß nur, dass ich an diesen Computer mich setzen konnte und da Sachen reinschreiben konnte. Und die musste ich auch da schreiben. Weil zu Hause gab es auch, also.
Das ist ganz gut.
Es war komplett, ja, verrückt.
Das ist echt, das ist spannend. Mhm. Ich weiß nämlich auch noch, dass ich nach dieser Sylt-Geschichte schon öfter noch versucht habe. Also, dass ich mit der Akustikgitarre wirklich an verschiedene Orte gegangen bin. So, und ob es jetzt irgendwie auf dem Dach bei uns oder im Park, auf eine Wiese. Und es hat einfach nie funktioniert für mich. Und ich glaube, das lag immer daran, dass mir die Ruhe gefehlt hat.
Weil du so sehr an dem Ort warst?
Ja, genau.
Oder dachtest, du musst dir. Ja, und das muss jetzt besonders sein?
Und weil ich mich da total habe von ablenken lassen und natürlich auch immer den Ort dann damit reinbringen wollte. Und dann waren das aber so super stumpfe, komische Songs, die dann so irgendwie, der Himmel ist weit, weil ich halt auf dem Dach, weißt du? So ein Quatsch irgendwie.
Ich glaube, diese Orte-Sache.
Das grüne Gras und weißt du, weil ich so dachte, ich bin hier und das fließt jetzt in meine Songs ein, so. Weil ich dachte, das macht man so, ne? So dieses, deswegen bin ich ja hier, weil das andere hätte ich ja auch, dazu hätte ich ja gar nicht rausgehen müssen.
Ja, aber ich glaube, dass diese Orte-Sache müssen so einen Pragmatismus mit sich, also es muss so, jetzt bin ich hier und jetzt muss hier halt geschrieben werden, weil ich zum Beispiel einen Mann beeindrucken möchte.
Ja.
Und deshalb muss ich jetzt dieses Setting nutzen.
Ja, ja, genau.
Oder weil wir halt nur hier diese verdammte Zeitung machen können.
Ja, ja.
So, und dann sind die Orte gar nicht mehr so wichtig.
Ja.
Dann ist nämlich.
Genau.
Ne? Also
genau,
weil du die nur benutzt, ja. Ist so ein bisschen Ortsmissbrauch auch.
Ja,
eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir irgendwann total
Vielleicht
Stress
hatten. Vielleicht hast du die Orte zu ernst genommen.
Ja, 100%. Also ich war da auch noch relativ jung, aber trotzdem habe ich die Orte auf jeden Fall zu ernst genommen. Ich weiß, dass wir irgendwann Stress hatten mit der Band. Es muss so zwischen ersten und zweiten Album gewesen sein, dass irgendwie neue Songs schnell kommen mussten. Und wir waren damals einfach sehr viel unterwegs und hatten gar nicht so viel Zeit. Und unser normaler
Okay, klar.
Schreibprozess fand einfach bei uns im Proberaum statt, so. Oder Sophie hat alleine was geschrieben zu Hause und ist dann im Proberaum und dann haben wir weiter dran geschrieben.
Und es war einfach immer alleine. Zeitdruck drin.
Genau, und zwar aber immer so. Und jetzt war es so, dass wir diese Momente nicht mehr hatten. Also weil wir dann auf einmal, wenn wir mal nicht im Tourbus waren und zu Hause waren, mussten und wollten wir uns auch mit unseren Freunden und Liebsten und so treffen und mit denen Zeit verbringen. Und dann war gar nicht mehr so richtig Zeit für das eigentliche Schreiben. Und das hat dann dazu geführt, dass Sophia angefangen hat, ganz viel im Tourbus zu schreiben.
Mhm, kenne.
So
ich habe so viel in ICEs
schön,
geschrieben.
Genau, schön Kopfhörer auf und dann irgendwie. Und das fand ich immer so schwierig. Und bei mir sind da immer nur Fetzen entstanden. Und mit den Fetzen, wenn ich dann irgendwann Zeit hatte, konnte ich mit denen arbeiten. Und das war auch toll, weil dann hatte ich schon irgendwelche Impulse. Aber so richtig konzentriert arbeiten im Zug, im Tourbus, das habe ich irgendwie nie gebacken bekommen.
Also in Flugzeugen kann ich auch nicht schreiben. Deshalb hasse ich auch, also ich finde Fliegen doof und Flughäfen und so. Aber ich finde so eine 8-stündige Zugfahrt,
ja,
auch wenn es kein Ort ist, ist schon gut zum Arbeiten. Ich finde, kann das auch, also das, aber Tourbus-Fit stelle ich mir noch schlimmer vor, weil es auch so rumpelt und so, oder?
Ja, vor allem, weil um dich rum super viel passiert.
Ja.
Also das ist das Schlimme, ne?
Kann sich echt gut abschotten, die Sophia.
Ja, genau, das konnte sie sehr gut. Aber da geht's ja auch gar nicht drum in unserer Folge heute. Es geht ja nicht, sondern es geht um die Reisegeschichten. und um die Orte und ja, wie sie einen vielleicht inspiriert genau haben. Es geht gar nicht so technisch um Schreiben, nee, zumindest genau bei mir nicht.
Sondern warum?
Da wollte ich jetzt drauf hinaus.
Ja, also bei war mir jetzt auch, ich wollte auch nur mal so dieses, ich wollte so den nee, Anfang legen. Aber jetzt wird's auch, interessanter, glaube ich, hoffentlich.
Es sind die Orte bei dir. Ja. Fang mal an.
Nee, du.
Oder? Ich fang an?
Nee, ja, fang
gut
du.
Mach
du.
Finde ich gut. Oh, hallo Carsten, schön, dass du anrufst.
Hallo ihr zwei. Mögt ihr eigentlich ernsthaft Kirschbier und Tomatensalat oder war das nur eine geile Idee, damit man irgendwie diesem Podcast einen Namen geben konnte? Ich bin mir da bis heute noch nicht so wirklich sicher, was ihr da eigentlich veranstaltet.
Vielen Dank. Ich glaube, wir wissen das selber nicht so richtig, was wir hier eigentlich veranstalten.
Ja, aber das können wir aufklären, oder?
Aber das können wir aufklären, ja. Du bist passionierte Tomatensalat.
Naja, es ist also, wenn es jetzt dieses eine Essen auch ja gäbe, mhm, dass man noch essen darf und sonst gar nichts mehr, dann würde ich immer, also okay, ich bin nicht sicher zwischen Äpfel und Tomatensalat, mhm, aber im Zweifel würde ich immer den Tomatensalat nehmen, weil da so alles drin ist. Also da ist Olivenöl drin, da ist Zitrone drin, Tomaten finde ich eh gut, Salz, Pfeffer, bisschen Chili vielleicht noch. I can live on that. Also damit komme ich, glaube ich, durch.
Ja.
Habe ich so das Gefühl. Vielleicht langweilig, aber damit komme ich durch. Und ich muss wirklich schon so ein- bis zweimal die Woche sowas wie Tomatensalat oder Tomaten mit Schafskäse.
Es ist einfach quasi ein Simone Buchholz Essential.
Ja. I love Tomatensalat. Ja,
das ist schon gut.
Man könnte auch sagen, wenn du was zu essen wärst, was wärst du? Und dann würde ich von mir behaupten, ich bin Tomatensalat. Ich bin ein bisschen sauer.
Nee. Ich wäre so ein Kotelett. Also.
Eine schöne Rippe.
Nee.
Aber du trinkst wirklich, also bei dem Kirschbier war ich ja auch, dachte ich, what, was
ja,
ist das?
Ja, ich habe irgendwann mal so ein Special Kirschbier, hat mir mal irgendjemand angeschwatzt so. Und ich mag sowas eigentlich auch überhaupt gar nicht. Und das war aber richtig so ein Aha-Moment. Und ich dachte so, wow, wie gut kann ein Getränk schmecken?
Stimmt, das hast du damals erzählt.
Genau, ja. Und dann wurde aber das bestimmte Kirschbier wurde dann eingestellt und nicht mehr produziert.
Jetzt hast du immer die Lücke in deinem
Leben. Und das ist wirklich meine absolute Lücke im Leben, weil ich habe seitdem ganz viele ausprobiert und mir hat nichts so gut geschmeckt wie das. Und wahrscheinlich ist das aber auch einfach ein ja, die Lücke in meinem Leben, die es auch nie wieder die man einfach nie wieder schließen kann. Und es wird ja auch mit jedem schließen. Kirschbier, was ich trinke und schlecht ja, ist, wird das ja größer. Und deswegen
einfach,
ist einfach für mich so ein Sehnsuchtsgetränk.
Umarme dieses Fehlen.
Genau.
Ja. Und letztlich war es aber natürlich ein totaler Marketing-Gag, dass wir so heißen.
Ja, wir Füchse.
Vor allem wir.
Zurück zum Thema.
Ja, also, das war eine tolle Geschichte.
Ja.
Ich musste so aufhorchen. Das war eine schlimme Geschichte, ehrlich gesagt. Ich musste so aufhorchen, als du sagtest, dass es nicht die Orte sind, die dich inspirieren, sondern die Menschen, die du da triffst. Und ich würde ja, und da bin ich wirklich kurz so steif wie Brokkoli geworden, weil mir klar geworden ist, dass es bei mir, ich Misanthrop bin, überhaupt nicht um die Leute geht, die ich irgendwo treffe, sondern ich Orte dann inspirierend finde, wenn ich mir so Sachen von denen rausschneiden kann. Wie so ein Stück Himmel, eine Atmosphäre, Geräusche und die trage ich dann für ewig im Herzen und benutze sie immer wieder in Variationen, um Szenen oder Settings mir auszudenken. Also, das sind total, also ich könnte auch Kalifornien
nehmen. Gib uns mal ein schönes Beispiel.
Ja. Also es gibt so, also ich sag, also.
Ja.
New York ist wirklich, ist so ein Grundgefühl von Urbanität, die, seit ich das erste Mal da war, glaube ich, 1992 oder so, mich nicht mehr losgelassen hat. Also dieses Gefühl von, wenn bei mir jemand nachts eine Straße lang läuft, dann mit einem Ausblick, dann ist es irgendwo in Brooklyn wahrscheinlich, aber in meinem Kopf. Mhm. Also dieses und auch dieses Zusammenfügen, sich zusammenklicken von Millionen von Gehirnen, das hast du natürlich auch in London und in Paris und so, aber in New York ist es so konzentriert, dass das für mich die Stadtatmosphäre ist, einfach. Lissabon, Himmel, 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 Weite, Tahiti, Strand, schwarzer Sand, Saint-Nazaire, Atlantik, Bristol, englische Stadt mit Street-Art überall. Mhm. Das sind Orte, die ich immer wieder auf eine Art variiere und reproduziere.
Aber ganz technisch gesehen, musst du an den Orten wirklich vor Ort gewesen sein?
Ja, ich muss da gewesen sein.
Also
muss
es ist jetzt nicht so, dass du bei Google Maps irgendwie Nein, und dann...
Das reicht nicht.
Ja, das verstehe ich.
Also über alle Orte, über die ich jemals geschrieben habe, da war ich. Mhm. Bis auf Kolumbien und Curaçao, da war ich nicht. Aber ansonsten war ich an jedem Ort, über den ich geschrieben habe. Und ich muss dahin. Ich muss wissen, wie es riecht, wie sich das anhört und dann anfühlt. Und dann schneide ich mir was raus und pack das in so eine Schublade von meinem Gehirn. Also da oben sind ja so ganze Regale mit so Gabelstaplern und dann fährt halt so ein Gabelstapler und sortiert das da ein bei, also Lissabon bei Himmel und Westen. Und Tahiti bei Vulkanen und Strand und schwarzem Sandstrand und weichem Meer. Bristol eben ist total für mich so eine englische Stadt. Glasgow ist die schottische Stadt. Also das sind so... Ja, es sind genau diese Orte, dieses Reisen ist irgendwie ins Gehirn eingewoben und ich kann da immer wieder hin, egal wie lange ich schon nicht mehr da war und kann es benutzen fürs Schreiben. Das ist das Wichtige an diesen Orten.
Das verstehe ich total gut. Bei mir schaltet das immer so andere Areale im Hirn frei. Aber gerade wenn ich so andere Leute treffe und es lässt mich dann an so Gedankenstränge gehen, wo ich vorher noch nicht war.
Ich bin total gern allein an anderen Orten zum Beispiel. Das ist wirklich, ich misanthrop da komplett rum.
Das ist interessant.
Ich bin zum Beispiel manchmal allein in so einem Gutshaus in Mecklenburg im Winter. Manchmal auch zu fünft oder manchmal auch allein. Ganz allein. And I enjoy.
Das ist
und
schön.
Dann schreibe ich.
Das ist total schön.
Und das ist zum Beispiel so ein Ort, da komme ich an, pack aus, gehe einmal einkaufen, setz mich hin und stehe eine Woche nicht mehr auf, so ungefähr. Weil der so mit, ich habe da einmal Urlaub gemacht mit meiner Familie, es war komplett weird, weil ich nicht gearbeitet habe da. Das ist ein Ort, der ist nur zum Schreiben da für mich.
Das ist lustig.
Ich bin so eine totale Ortsmissbraucherin.
Das ist lustig. Ich habe gerade über die Sinne noch nachgedacht und welche Sinne bei mir vor allem dann welche Sachen auslösen. Und bei mir funktioniert tatsächlich viel über die Nase. Also über den Geruch, ne? Wie Leute riechen, wie Städte riechen, wie also irgendwie da passiert immer richtig viel.
Wenn es noch Wetten, das gäbe.
Ja, wirst du die große.
Nee, dann könnten wir dich da hinschicken und sagen, der Mann kann Städte riechen.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich ja gerade Corona wieder gehabt, jetzt funktioniert es wieder.
Das kriegen wir wieder hin.
Stimmt.
Der Mann kann Städte riechen.
Ja, ich kann richtig gut Städte riechen.
Okay.
Dortmund riecht immer ein bisschen nach Kotze.
Das stimmt nicht. Dortmund riecht nach Dortmunder Union Bier.
Ja, also gar nichts gegen Dortmund, ne?
Aber ihr habt da eine harte Nacht gehabt.
Nee. Ich finde aber Dortmund ist immer so rough.
Ich war neulich in Dortmund und bin tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Treppenladen vorbeigekommen.
Wo du Treppen kaufen
kannst? Man kann Treppen kaufen. Es war ein Laden voller Treppen. Mehrstöckiges Haus und
da dachtest du,
ich gehe mal rein, kauf so eine Wendeltreppe vielleicht.
Ja, wenn dann eine Wendeltreppe.
Ich habe das vorher noch nie gesehen. Ein Laden, in dem man einfach, kann man reingehen und kann Treppen kaufen. In der Stadt. Gar nicht so im Industriegebiet.
Lustig. Und, wer denkt sich dann, heute mal eine Treppe?
Ich?
Ja.
Ich könnte das. So.
Aber ja. Das muss auch nicht in der Innenstadt sein. Die Karriereleiter, die gehen wir jetzt wieder...
wieder runter, nachdem wir an diesem Höhepunkt waren.
Da wir jetzt ganz nach oben gekraxelt sind. Wir sind jetzt gar nicht so weit gekommen. Bei mir auf der Liste stehen noch so ein paar Länder.
Ja, bei mir
Länder.
Auch.
Aber weißt du was?
So viel geredet.
Vielleicht machen wir da in einer anderen Folge nochmal was.
Ich finde auch, man könnte eigentlich nochmal weitermachen. Ich habe hier auch so ein paar richtig geile Kracher noch.
Ich auch. Ja, Indonesien steht bei mir noch drauf, Israel.
Okay, China. Das war Part 1 von Reisegeschichten.
Ja.
Demnächst gibt's Part 2.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 4 Wochen wieder und ihr uns, wann immer ihr mögt. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.